Aber ich glaube, so bringen wir alle in Bewegung und schaffen auch etwas, was super, super wichtig ist und allen Menschen super, super schwer fällt: Veränderungsbereitschaft.
Contalk. Herzlich willkommen bei Contalk, Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Eine neue Podcast-Aufnahme heute mit Frau Dr. Ellen Überscheer über das wunderbare Thema Führung, Identität und Macht in sozialen Organisationen. Ein fröhliches Hallo.
Hallo, lieber Herr Müller.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast sind über dieses ja nicht ganz, ja, wie soll ich sagen, unkritische Thema, mit mir auch ins Gespräch kommen, uns Ihre Erfahrungen auch mitgeben. Und zu Beginn würde ich Sie ganz gerne einladen, ein bisschen zu berichten. Was hat Sie eigentlich geprägt? Wie sind Sie denn zu der Persönlichkeit geworden, die Sie heute sind?
Wie viel Zeit haben wir? Nein, Scherz. Zum Thema Macht fällt mir als erstes natürlich ein, dass ich als Pfarrerin natürlich eigentlich zu einer Organisation gehöre, die sich sehr, sehr viel mit Macht und sehr kritisch auseinandersetzt im evangelischen Raum. Ich bin natürlich evangelisch als Pfarrerin, aber habe auch viel Erfahrungen mit Reden und Nachdenken und auch der Frage, was ist veränderbar über Machtstrukturen in der katholischen Kirche. Das hat mich sehr gereizt und mir viele wirklich interessante Einsichten auch gegeben. Ja, wie kann auch eine Organisation, die eine so lange und geprägte Tradition hat von Macht, dann ist man schnell bei Führung, ja, wie kann sich so eine Organisation eigentlich auch verändern und was sind dazu die Bedingungen? Das fällt mir als allererstes ein. Also Punkt eins, ich bin Pfarrerin. Punkt zwei, natürlich prägt das meine Identität. Ich bin in Berlin-Pankow geboren. Ich war 22, als die Mauer fiel. Und ich bin einfach eine Profiteurin, ja, des politischen Wandels vor über 35 Jahren. Das hat meine Biografie geprägt. Auch die Entscheidung, dabei zu bleiben, Theologie weiterzumachen. Ich hätte ja auch was anderes machen können. Und ich wollte eigentlich auch zuerst was anderes studieren als Theologie. Und habe dann aber wirklich Feuer gefangen. Und als ich fertig war mit dem Studium, stellte sich die Frage, ja, wohin geht's jetzt eigentlich? Und wie es halt so ist, man ist auch in Phasen, wo man sich verschiedene Dinge vorstellen kann, wenn man vielseitig interessiert ist. Oder ich war es vielseitig interessiert. Ich wollte was gestalten. Das war immer mein Wunsch und meine Idee. Und ich wollte aber auch, daran hatte ich sehr viel Spaß, weiter wissenschaftlich arbeiten. Weil wenn man auf den Höhen des Theologiestudiums einmal ist, dann ist es auch nicht so leicht, da wieder runter zu klettern. Also habe ich das erstmal gemacht, war ein bisschen in der Wissenschaft, habe meine Diss geschrieben, bin dann an die Evangelische Akademie gegangen, war in Berlin und in Loccum an der Akademie und bin dann 11 Jahre Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages gewesen. Also eigentlich in einer krassen Projektmanagement-Organisation, wenn man mal so will. Ja, und natürlich haben wir das und ich als Pfarrerin auch inhaltlich beschrieben, aber faktisch waren wir ein Teil der Veranstaltungsbranche und mit vielen Leuten, die in Messen in Deutschland Verantwortung tragen, mit vielen Leuten, die in Kommunen, großen Kommunen für Veranstaltungsmanagement zuständig waren, Kontakte gehabt, eng zusammengearbeitet und einfach eine unglaublich spannende und vielseitige Aufgabe, die ich 11 Jahre wirklich machen durfte. Es war mir ein großes, großes Vergnügen. Dann habe ich 5 Jahre ein bisschen stärker an der Politik gearbeitet, habe eine politische Stiftung geleitet, die Heinrich-Böll-Stiftung, und bin jetzt seit 3 Jahren in der Stephanus-Stiftung. Und die Stephanus-Stiftung ist für mich eine ganz besondere, wie soll ich sagen, Institution und Ansammlung, weil ich schon zu der Zeit, als es noch gar nicht laufen konnte, in dieser Stephanus-Stiftung herumgeschoben wurde im Kinderwagen. Das ist jetzt ein bisschen lustig eigentlich, weil diese Stiftung und der Ort dieser Stiftung in Ost-Berlin eine Drehscheibe der Ost-West-Begegnungen war. Und meine Eltern Teil dieser Bewegung waren, Ost-West-Treffen jedes Jahr hatten. Und das hat mich auch in meiner Biografie geprägt, die Menschen und die Kontakte, die ich dadurch gewonnen habe und jetzt einfach seit vielen, vielen Jahren habe.
Sehr inspirierend, was Sie auch gerade geschildert haben zu Ihrer Biografie. Ich würde noch eine Frage, ich hätte 1000 Fragen, aber so ein bisschen fokussiert. Sie haben ja gerade geschildert, dass quasi die Wende kam während Ihres Studiums. Ja. Mhm. Was hat Sie denn eigentlich ursprünglich dazu bewogen, Theologie zu studieren? Wie kamen Sie dazu? Und zum anderen, was hat Sie bewogen, dabei zu bleiben?
Ich wollte mein Hobby zum Beruf machen. Das war mein Anliegen. Ich habe schon als junges Mädchen viel kirchliche Arbeit gemacht in der Kirchengemeinde. Wir haben, was wir damals eine junge Gemeinde nannten, gegründet, also eine Jugendgruppe from the scratch aufgebaut und hatten einen tollen Pfarrer. Vieles hängt ja ab von Menschen, ne, die Führungsqualitäten haben, die Menschen mitnehmen können, begeistern können. Und wahrscheinlich ist das Pfarramt der Beruf, wo das Charisma wirklich zählt und vielleicht auch das A und O des Erfolges auch einer Pfarrerin, eines Pfarrers ist. Und warum ich dabei geblieben bin, das hat ganz klar damit zu tun, dass ich nach Heidelberg gewechselt bin. Und in Heidelberg war zu der Zeit akademisch einfach, ist natürlich immer noch selbstverständlich, aber zu der Zeit waren unglaublich spannende Professorinnen und Professoren da. Und da bin ich raus aus diesem Hexenkessel, aus diesem politischen Hexenkessel Berlin, weil ich mehr mit anderen Dingen beschäftigt war als mit dem Studieren. Und das Theologiestudium ist Lesen, Lesen, Lesen. Und dazu hatte ich gar keine Zeit, weil ich ständig entweder auf Demos war oder irgendwelche, also was man heute Change-Strategie, das lief ja alles in Zeitraffer ab, ja, innerhalb von ein oder zwei Jahren. Und es war, also jeden Tag war irgendwas anderes Unglaubliches passiert und spannend veränderte sich. Und da war einfach fürs Theologiestudium gar keine Gelegenheit. Und der Wechsel nach Heidelberg war dann insofern interessant, als man dort, so mein Eindruck, vom Fall der Mauer noch gar nichts gehört hatte, 1992. Und das war für mich natürlich ein Vorteil, weil ich in Ruhe studieren konnte.
Okay, interessant. Sie haben, da wollte ich Sie mal persönlich drauf ansprechen, und wir sind ja heute unter uns, deshalb kann ich das ja tun. Sie haben vor ungefähr, ja, so ein Dreivierteljahr war das, glaube ich, bei LinkedIn einen Artikel veröffentlicht mit Lonely at the Top, so hieß der, glaube ich. Mhm. Ja, da ging es irgendwie um Führung, Identität, Macht und insbesondere auch aus der Perspektive von Frauen in Spitzenpositionen. Was hat Sie denn damals bewegt, über dieses Thema zu schreiben oder auch zu sprechen? Ich glaube, Sie haben da auch an einer Podiumsdiskussion am Deutschen Theater zu dem Thema teilgenommen. Was,
das war der Anlass. Also der Anlass war ein Theaterstück am Deutschen Theater. Ja. Und das Deutsche Theater hat ein Programm, ein gesellschaftspolitisches Programm, wenn man mal so will, das die Stücke begleitet. Ja, auch die Stücke reagieren ja auf Entwicklungen und Phänomene in der Gesellschaft, die akut sind, wie Klimawandel, wie das Thema Frauen in Führung. Und das Stück, um das es ging, hieß Der Liebling. Und das kann man immer noch angucken am Deutschen Theater. Das ist wirklich ein tolles Stück. Und das Deutsche Theater hatte mich eingeladen, zu diesem Thema Lonely at the Top, Frauen, Feminismus, Führung, einen Vortrag zu halten in dieser Reihe, die eben diese Stücke begleitet. Und das ist super spannend, weil dann sehr diverses Publikum kommt von sehr, sehr jungen Leuten und manche, die einfach das Stück sehen wollen, manche, die einfach nur den Vortrag hören wollen. Also richtige, in der Wolle gefärbte Altfeministinnen, ja, bis zu Leuten, die ganz was anderes interessiert. Also das ist einfach sehr gut. Und da habe ich einiges berichtet, auch von dem, was mich geprägt hat. Und das, finde ich, ist immer noch ein Ost-West-Unterschied, dass meine Vorstellung davon, was ich als Frau zu tun und zu lassen habe, im Leben überhaupt nicht vom Thema Mutter geprägt war. Und das war mir ein wichtiges Anliegen, weil darüber habe ich auch wissenschaftlich gearbeitet. Woher kommt eigentlich diese Rollenfestlegung? Und ich will mal sagen, das ist ein so schwerer Klebstoff, der eigentlich immer noch haftet an uns, dass wir in Deutschland es einfach nicht schaffen. Die Teilzeitdiskussion, die wir gerade wieder führen, zeigt das auch wieder, das Thema Mutter vom Thema Teilzeit und Kindererziehung zu lösen und zu sagen, das Thema berufliche Entwicklung ist das eine und Familie ist das andere und es gilt für alle Geschlechter. Und meine Mutter, dann habe ich davon berichtet, natürlich hat an der Charité gearbeitet, also einer großen, ist ja bekannt, große Klinik in Berlin. Und deren Freundinnen waren natürlich Professorinnen und Psychologinnen, Biologinnen und so weiter und so fort. Es ging überhaupt niemals um das Thema, sind wir jetzt Rabenmütter oder haben wir ein Problem damit die Kinder unterzubringen oder irgendwie so etwas. Ich bin davon wirklich frei. So, und darüber habe ich dann auch ein bisschen berichtet, um so dieses persönliche reinzubringen und dann natürlich auch über meine Zeit im politiknahen Bereich berichtet, wo Führung insgesamt nochmal eine ganz andere Herausforderung ist.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Sie sind ja jetzt Vorstandsvorsitzende der Stephanus-Stiftung. Mhm. Welche Zuschreibungen begegnen Ihnen denn da so, also als Frau, als Vorstandsvorsitzende, wenn Sie in dieser Rolle eine Organisation führen? Gibt es da Zuschreibungen wie Führungsstil, Autorität, Emotionalität und dergleichen? Also erleben Sie das heute in der Praxis oder wie würden Sie es beschreiben?
Also Zuschreibungen sind ja immer subtil. Ja, die kommen so in bestimmten Situationen und dann wissen wir ja, Frauen wird Emotionalität, Empathie zugeschrieben, Männern Durchsetzungskraft, den Jüngeren Dynamik, den Älteren Autorität oder sowas. Die Wahrheit ist natürlich, man braucht alles von dem, ja, in einer Führungsposition. Und vielleicht, das ist meine Beobachtung, ist auch eine persönliche Erfahrung. Ich bin natürlich sichtbar in Räumen, die auch in dieser Stiftung in der Vergangenheit immer von Männern besetzt worden sind. Und das schafft auch positive Öffnungen. Ja, die kommen vielleicht auch ein bisschen dazu, dass ich Pfarrerin bin, ja, also auch Seelsorgerin. Und das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Ja, ich bin die Vorgesetzte und gleichzeitig Seelsorgerin. Das ist eigentlich inkommensurabel. Aber es führt trotzdem dazu, das beobachte ich, dass Menschen schon ein Vertrauen mir entgegenbringen und mir Dinge anvertrauen, wo ich manchmal denke, die gucken jetzt gar nicht darauf, dass ich in dieser Führungsposition bin, weil sie das damit einfach nicht verknüpfen. Ich bin erstens eine Frau und zweitens eine Pfarrerin und das andere wird erstmal ausgeblendet. Das empfinde ich als Chance. Das ist eigentlich gut. Es gibt natürlich auch Situationen, wo ich merke, wenn das Thema Durchsetzungsstärke oder Ansage, das ist einfach ein Teil von Führung, die muss man machen, dass es dann manchmal schon ein Gequietsche gibt, von dem ich glaube, dass es das vielleicht nicht so geben würde, wenn ich jetzt keine Frau wäre. Das beobachte ich auch, aber wirklich nur in Nuancen, weil ich glaube, es kommt eben auf diese Mischung an. Jede Führungskraft braucht Beziehungskompetenz und wir in unserer Branche ohnehin und bei dem Arbeitsmarkt, den wir haben, noch zumal. Also auch zuzuhören und weniger Mansplaining und sich hinstellen und ständig reden und dann ist die halbe Stunde, die man hatte fürs Gespräch, eigentlich auch um. Das ist einfach nicht angesagt für niemanden, ja.
Ja, ja. Spannend. Ich meine, Sie sind ja Teil einer Doppelspitze. Ja, in der Stephanus-Stiftung auch einer, wie sagt man so, eines gemischten Doppels. Ja, Ihr Vorstandskollege ist ja ein Mann. Würden Sie sagen, das ist eigentlich ganz günstig, um so genau diese möglichen Zuschreibungen, ja, die ja dann auch subtil, wie Sie es gerade gesagt haben, auch erfolgen, quasi erfolgreich im Führungsalltag zu bewältigen? Oder wäre das anders, wenn es zwei Frauen wären oder zwei Männer? Oder sagen Sie, darauf kommt es gar nicht an. Also wie würden Sie das beschreiben?
Also die Wissenschaft und die Forschung sagt uns, dass diverse Teams, also wirklich diverse Teams, ne, nicht fünf Männer, eine Frau oder so, sondern wirklich gemischte Teams viel stärker sind, wirtschaftlich stabilere Ergebnisse hervorbringen und so. Also das ist so die wissenschaftliche Seite, die wir kennen. Die praktische Seite und auch bei mir die Privatempirie sagt eigentlich, der Faktor, dass wir im Vorstand eine gemeinsame Vorstellung davon haben, wohin wir wollen in diesem Unternehmen, überwiegt die Frage, ob ich jetzt eine Frau und mein Kollege ein Mann ist. Wichtig ist, wir verstehen uns einfach gut. Dafür kann man natürlich erstmal so von vornherein nichts, so, wenn man Aufsichtsgremien hat, die halt diese Positionen besetzen und Menschen zusammenwürfeln. Das ist jetzt einfach auch eine glückliche oder wirklich eine gute Fügung, dass wir so ähnlich ticken und dass das uns natürlich sehr, sehr viel Handlungsspielraum ermöglicht, weil wir einfach viele Dinge diskutieren können und da auch eine gewisse Freiheit, ja, uns gegenseitig ermöglichen können, Dinge voranzuentwickeln, Kompetenzen anzuerkennen, gegenseitige. Und das macht es eigentlich aus. Also meine private Erfahrung sagt, ich habe auch in Doppelspitzen gearbeitet, die gleichgeschlechtlich aufgestellt waren, wo es nicht in der Weise funktioniert hat. Also das Thema Geschlecht würde ich da, glaube ich, nicht als aus meiner persönlichen Erfahrung, ja, für andere mag es anders sein, aber in meiner persönlichen Erfahrung spielt das nicht die Hauptrolle.
Ja, sondern eher Chemie und gemeinsames Management, Führungs- und Zielverständnis.
Ja, gemeinsame strategische Ideen und natürlich auch ein gewisser Blick auf das Umfeld, auf die größeren politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen wir agieren. Ja, dass man eben auch mal weiß, wie ist eigentlich die Art und Weise, in der wir über den Tellerrand gucken.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, würde ich nochmal aufgreifen, den gesellschaftlichen Kontext, also Polarisierung und Wandel. Inwiefern prägen denn aus Ihrer Sicht so gesellschaftliche Entwicklungen, also vom Gender-Diskurs bis hin zu Polarisierung aus Ihrer Sicht den Führungsalltag?
Also gesellschaftliche Debatten landen ja immer auf dem Schreibtisch von Führungskräften und besonders in Organisationen wie unserer, die wir ja auch vor Ort in den Kommunen, in den Landkreisen für gesellschaftlichen Zusammenhalt eine Verantwortung tragen. Wir haben Klientinnen und Klienten, die sind der Mittelpunkt und der Angelpunkt unserer Arbeit, die sich in sozialen Räumen bewegen. Und die Frage, wie diese sozialen Räume eigentlich bespielt werden, was für eine Stimmung, für eine Grundstimmung dort herrscht, das ist auch unsere Verantwortung als Arbeitgeber. Wir sind in manchen Kommunen, Stephanus Stiftung besteht aus den wirklich krassen Gegensätzen von Stadtbezirk Berlin-Pankow, wo wir 650.000 Einwohner haben, das ist mehr als Bremen und Bremerhaven gemeinsam haben, auf der einen Seite, und absolut ländlichen Kommunen, die man mit ländlichen Kommunen in Baden-Württemberg gar nicht mehr vergleichen kann, in Brandenburg. So, und wir sind in Brandenburg, in manchen Kommunen, die größten Arbeitgeber. Ja, und das bedeutet, wir haben eine Verantwortung gegenüber dem, was da gesellschaftlich passiert, was politisch passiert. Also landet es natürlich bei uns. Und meine Erfahrung ist, klar, die Diskurskultur wird härter, die Positionen werden polarisierter. Der Großteil unserer Mitarbeitenden steht davor auch mit einer gewissen Hilflosigkeit. Ja, man guckt sich an, was werden hier für Debatten geführt, für Diskurse und was wird dort gesagt und ist da nicht was dran und ist da was dran oder so. Und es sind ja nicht alle Argumente immer verkehrt, nur weil sie von einer politischen Seite kommen, der man jetzt gerade nicht zuneigt oder so. Also ist meine Hauptempfehlung zu sagen, Kommunikation. You can never over-communicate. Und Menschen ermutigen, vor Ort gemeinsam zu diskutieren. Es kommt vor, dass Mitarbeitende zu mir sagen, ja, der Vorstand muss doch mal eine klare Position beziehen und so. Und dann sage ich,
das finde ich aber auch.
Ja, ist auch so, aber wir aus Berlin, ja, wir haben natürlich dieses Phänomen, Berlin ist weit weg und so dieses populistische Konstruieren, da oben, die da oben und dann noch in Berlin.
In der ja, Teppichetage.
Okay. Richtig, und dann wir hier unten an der Basis, ja, so. Und dann sage ich, Leute, wenn ihr nicht an der Basis in der Lage seid, Diskurse zu führen und auch Kontroversen zu haben, ohne dass ihr euch am nächsten Tag gleich krank meldet, dann nützen unsere Statements gar nichts. Also deswegen versuchen wir, unsere Diskurskultur vor Ort, ja, die natürlich auch davon geprägt sind, dass Mitarbeitende sich an manchen Stellen auch nicht trauen, zu bestimmten politischen Phänomenen Stellung zu nehmen, weil sie vielleicht auch gar nicht die Sprachgewalt und die Worte einfach dafür haben, ja, das auszudrücken, was sie gerade so denken. Wir versuchen trotzdem, solche Diskursräume zu öffnen, uns mit Netzwerken, anderen Netzwerkern, anderen Akteuren, natürlich im Falle der Diakonie sind es die Kirchengemeinden, aber nicht nur. Es sind auch Volkshochschulen, es sind andere Unternehmen, auch die dann vor Ort aktiv sind, uns mit denen zu vernetzen und Gemeinsames zu gestalten und zu zeigen, hey, dieser Ort ist nicht einseitig diskursiv bespielt, sondern hier gibt es eine große Vielfalt, auch hier gibt es eine Buntheit und wir sind ein Teil davon. Und für unsere Klientinnen und Klienten ist es überlebenswichtig, dass diese Räume so bunt und so vielfältig akzeptiert werden, dass Barrierefreiheit gefördert wird auf allen Ebenen. Und das sind viele, viele kleine Schritte, aber das ist unser Weg, den wir versuchen.
Jetzt hatten Sie gerade gesagt, Diskurse und Kontroversen auch vor Ort zu führen und das zu empowern und quasi auch, ich würde es mal in meinen Worten formulieren, vielleicht auch radikal subsidiär zu führen. So könnte man es ja vielleicht auch ausdrücken. Weiß nicht, ob Sie das so sehen würden. Ich will darauf hinaus, das Thema Diskurskultur zu fördern. Das ist ja in so einer Komplexorganisation wie der ihrigen nach meinem Dafürhalten wirklich eine Herausforderung. Also wie kann denn eigentlich ihr Leadership-Modell, ihre Management-Philosophie seitens des Vorstandes auch diese Transmission in die Unternehmensebenen quasi schaffen, weil es gibt ja diese viel zitierte Lehmschicht, ja, wo dann irgendwie auch so Dinge irgendwie, wie soll ich sagen, manchmal versanden. Ja. Mhm. Haben Sie da so ein Erfolgsrezept oder wie gehen Sie das an? Was ist da so Ihre Erfahrung? Wie schaffen Sie das?
Also ich tue mich schwer, obwohl das schnell zur Hand ist, mit diesem Wort der Lehmschichten, weil da handelt es sich um Menschen, die bestimmten Rationalitäten folgen, die wir auch von ihnen abverlangen. Ja, und dann müssen wir selber uns in der Führungsspitze überlegen, welche Rationalitäten verlangen wir von unseren Führungskräften, die sie bewältigen können. Ja, und wenn ich merke, die sind aber in Anführungszeichen wirken als Lehmschicht, dann habe ich ja auch irgendwie den Lehm dahingetragen. Also muss ich mal ein bisschen überlegen, Bild, wie bringe ich mal ein paar Bohrer mit um oder Wasser oder was auch immer. So, also insofern ist mir das immer so ein bisschen schwierig, mit dem Lehmschichtenwort zu argumentieren, aber weg vom autoritären Gehabe, also das Stichwort, ich mache hier Ansagen und habe hier große Strategien, ist meiner Meinung nach nicht der Weg zum Erfolg, sondern Inkremente definieren, schrittweise vorangehen, Erfolge auch würdigen, auch wenn sie klein sind und wenn du denkst, oh Mann, ey, jetzt haben wir das nach 2 Jahren mal geschafft und dann siehst du an einem anderen Ende wieder, es funktioniert doch nicht. Egal, wo ein kleiner Erfolg erreicht worden ist, den zu würdigen, und immer wieder Rahmenbedingungen schaffen, ja, den Leuten an die Hand geben, zu sagen, guck mal, so wollen wir das machen und das erwarten wir von euch, dass ihr euch in diesem Rahmen bewegt, aber schaut, hier sind die Themen, die könnt ihr und die sollt ihr auch alleine entscheiden. Also Selbstverantwortung stärken auf allen Ebenen, übrigens nicht nur bei den Führungskräften, sondern auch bei der einzelnen Mitarbeiterin, die dann plötzlich sagt, wenn wir in einem Haus einen Personalwechsel haben von einer Person, die so agiert, dann kommen die Mitarbeiter und sagen, ja, darf ich das jetzt entscheiden? Ja, du darfst jetzt entscheiden, wann du meinetwegen die Äpfel schälst für die Bewohnenden oder so. Ja, das wird jetzt nicht mehr von der Wohnbereichsleitung vorgegeben, dass es Obst am Vormittag nur gibt oder nur am Nachmittag. Du darfst entscheiden, wenn jemand zu dir sagt, ich möchte jetzt aber bitte einen Apfel essen, dann darfst du entscheiden, diesen Apfel zu schälen. Bis in die Ebene geht das ja. So, und dann gewinnen Menschen natürlich auch Kraft. Dann kriegt man auch Diskussionen ins Haus, ist aber auch ganz in Ordnung. Ja, weil dann kommt man nämlich an den Kern der Dinge. Warum funktionieren bestimmte Dinge nicht? Und die löst man ja auch nur in Konflikten. Fehlerkultur ist das nächste Thema. Super schwieriges Thema. Fehlerkultur als Lernkultur zu definieren. Ja, überall lesen wir das und kommt uns zu den Ohren raus. Aber in der Praxis ist mein Motto immer zu sagen, Leute, unterm Teppich ist kein Platz mehr. Ja, also dieses, oh, ich gehe mal lieber unter den Teppich, weil dann sieht der Vorstand das nicht. Ja, wir sind dran, wir sind dran. Das ist auch so eine Lieblingsformulierung, wo ich immer denke, nein, Leute, ich mache auch Fehler. Ja, wir machen alle welche und lass uns darüber reden, warum sind die passiert? Wie können wir die eigentlich vermeiden? Wie können wir das nächstes Mal vielleicht ein bisschen anders machen? Und das ist sehr kleinteilig, ist jetzt vielleicht auch nicht eine große Strategie, die man toll mit einer PowerPoint vorstellen kann. Aber ich glaube, so bringen wir alle in Bewegung und schaffen auch etwas, was super, super wichtig ist und allen Menschen super, super schwer fällt, Veränderungsbereitschaft. Einfach offen bleiben dafür, dass Dinge sich wandeln, dass wir Dinge heute mal anders machen, als wir sie 30 Jahre lang gemacht haben.
Ja. Und wie schaffen Sie das? Also leben Sie das vor? Ja. Gehen Sie in Besprechungen rein und sagen, oh, da habe ich selber einen Fehler gemacht? Oder wir als Vorstand, also eher so quasi führen über eigene Beispiele, über Vorleben, weil gerade das Thema Fehlerkultur, Lernkultur, wie soll ich sagen, Erfolge würdigen, das klappt ja vielleicht so im unmittelbaren Führungsumfeld. Aber ich sag mal, Sie werden ja auch bei der Komplexität Ihres Sozialunternehmens jetzt nicht alle Ebenen erreichen. Spricht sich das dann rum oder wie muss man sich das vorstellen?
Also als ich kam ins Unternehmen, habe ich gesagt, Mensch, wir haben überhaupt keine guten Instrumente der internen Kommunikation. Weil, Klammer auf, also wir sind ja unter uns, wie Sie schon gesagt haben. Vor meiner Zeit war in einem Teil des Unternehmens, so will ich das mal ausdrücken, die Strategie, wieso, wir haben noch Buschfunk, der funktioniert so am besten.
Ach echt, ja?
Da brauchen wir ja keine interne Kommunikation, ja.
Auch gut.
Also deswegen habe ich gesagt, wenn
wir hier...
Aber
das ist immer so, der funktioniert wirklich am besten.
Also ich sage mal, der muss funktionieren, wenn die Büsche ab und an mal ein bisschen beschnitten sind, ja. Wenn man auch mal durchgucken kann durch die Hecke, also ja. So. Und deswegen haben wir angefangen, uns um unsere interne Kommunikation viel, viel stärker zu kümmern. Und ich meine, wir haben heutzutage doch die allertollsten Möglichkeiten. Ja, wir haben M365, das heißt, wir können auch Forms, jeder kann natürlich mit Zustimmung der Mitarbeitervertretung eine Umfrage machen. Ja, und dann gehen wir mal rein. Also zum Beispiel, wir haben ein Jahresmotto, das lehnt sich natürlich an die Jahreslosungen an. Und dann geht es um die Frage, hey, wie ist eigentlich die bildliche Darstellung davon? Siehe, ich mache alles neu, 2026. So, dann haben wir drei Motive und dann werfen wir das ins Unternehmen. Und das machen wir seit 3 Jahren und jedes Mal ist die teilnehmende Zahl enorm gestiegen. Und 1000 Mitarbeitende von 4,5 machen mit und sagen, ey, ich will mal hier meine Meinung abgeben, nur einfach so, um zu sagen, welches gefällt mir eigentlich. Und das sind so die Methoden, mit denen wir natürlich auch Betriebszeitung kommt dazu und so weiter. Unsere interne Kommunikation ist ja mit externer Kommunikation gar nicht mehr zu trennen heutzutage. Weil natürlich,
was das heißt, Sie kommunizieren auch intern über
LinkedIn-Kanal. Ich bringe jetzt die Kartoffelaktion. Ja, die Sachsen bringen zur Grünen Woche 4000 Tonnen Kartoffeln nach Berlin und wollen die verteilen. Ja, was macht denn eine soziale oder was machen Mitarbeitende in einer sozialen Stiftung? Die sagen, hey Leute, hier, wir können auch Kartoffeln verteilen. So, dann ist natürlich logisch, dass diese Stories bei Insta einfach auch durch die Decke gehen. Hey, wir haben in Berlin-Spandau und in Köpenick Kartoffeln verteilt und so. Das sind ja Dinge, wo eine Identifikation mit dem Unternehmen stattfindet. Und das ist jetzt nicht unmittelbar das Thema Fehlerkultur, ist Lernkultur, aber es ist erstmal das Abbau von Hierarchie, Abbau von auch von vermeintlichen, von Kopf, einfach die im Kopf existieren, Hierarchien, ja, sondern miteinander in der Kommunikation sein und zu sehen, hey, jeder trägt hier was zum Unternehmen bei und ich finde es richtig cool, dass ich hier bei diesem Unternehmen bin, ja, so. Und das ist, finde ich, der erste Punkt. Und wenn es Kritiken gibt, nehmen wir mal dieses problematische Feld Kununu, ja, da kann man jetzt viel drüber sagen. Aber wenn man sich ja anguckt, was wird da kritisiert, ist es oft, ja, das, was ihr nach außen, Stichwort Insta, kommuniziert, habe ich nicht erlebt. Ja, und Enttäuschung. Also bei Kununu melden sich ja vor allem Leute, die irgendwie mit einer gewissen Wut und unaufgearbeiteten Dingen das Unternehmen vielleicht verlassen. Und dann sieht man, wie wichtig es ist, eben auch Führungskräfte zu coachen. Und dann zählt alles. Es zählt das Role Model, es zählt das eigene Verhalten, es zählt die interne Kommunikation, es zählt, gibt es die Rahmenstrukturen, ja oder nein. Also das Set ist sehr, sehr breit. Ja, so. Und mal ist man bei dem einen ganz gut, vernachlässigt das andere. Alles zugleich hat man nie auf der Top-Ebene.
Ja. Aus meiner Arbeit nehme ich eigentlich tagtäglich war, dass Menschen teilweise Führung anstreben, teilweise aber auch Führung nicht wollen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, Verantwortung, zu viel Aufwand, zu wenig Vergütungsmehr im Vergleich zu keiner Führungsaufgabe. Und es gibt auch viele, die mit dem Wort Macht fremdeln, ja, oder das bewusst auch suchen, das Thema Macht und Führung auch mit Macht assoziieren. Ich will das mal bewusst zweiteilen, diese Frage, also die nächste Frage. Welche Bedeutung hat eigentlich Macht im Führungsmodell sozusagen der Stefano-Stiftung? Ist das irgendwie thematisiert? Und wie lassen sich denn Räume schaffen, in denen Macht geteilt wird und eben, ja, so dieses häufige Phänomen, in der Führung ist man einsam, dass das eben nicht passiert, also man eben nicht einsam gemacht wird oder sich fühlt.
Ich glaube, es ist hilfreich, sich auch mal in der Soziologie umzuschauen, wie werden Machtbegriffe geprägt und definiert. Ich glaube, in diese Schiene, die Sie gerade beschrieben haben, Macht als einsame Herrschaft, kommt man natürlich, wenn man so ein bisschen auf dieser Max Weber Spur bleibt, ja, Macht als Herrschaft, Charisma und Macht definiert als ich kann mich durchsetzen. Ja, das ist so etwas volkstümlich mal wiedergegeben, was so die Machtdefinition im Sinne von Max Weber ist. Wenn man es so definiert, ist es schwierig in der Organisation. Wenn man mit Hannah Arendt drangeht und sagt, Macht ist kommunikative Gestaltungsfähigkeit, Macht es auch etwas, was verliehen wird auf Zeit, was zugeschrieben wird. Das ist das demokratische Prinzip von Macht. Und in einer solchen Gesellschaft leben wir. Dann hat man ganz andere Ausgangsvoraussetzung. Natürlich kommt man nicht umhin zu sagen, es gibt bestimmte Entscheidungen, insbesondere Personalentscheidungen. Da ist man einsam, die muss man treffen. Und dafür wird man auch bezahlt. Da muss man wirklich eine Verantwortung wahrnehmen, die einem keiner abnehmen kann. Aber diese Situationen sind die wenigeren gegenüber den vielen Situationen, in denen man, wie Sie es ausgedrückt haben, Macht teilen kann, indem man Teamwork organisieren kann, indem man im Konsentprinzip vorgehen kann und Macht in Anführungszeichen immer gesehen als, wie gestalten wir die Organisation, wie bringen wir die Organisation in die Zukunft, diese Verantwortung mit einer guten Begleitung und dem Gefühl, ich stehe hinter dir, ja, ich stärke dir den Rücken, aber du entscheidest und ich stehe hier und wenn ich finde, diese Entscheidung könnte in der Zukunft schwierig werden, dann lege ich mal mein Veto ein. Ja. Aber ansonsten, ich führe im Konsentprinzip. Ja. Thema in Nähe schaffen, Mitarbeitenden Tage ausrichten, Auswertungsschleifen, Weeklies, also dieses ständige Miteinander in Verbindung bleiben, nicht alle 3 Monate mal eine riesen Hochglanzpräsentation vorlegen, sondern wirklich dranbleiben an der nächsten Ebene und an den Themen, die da sind. Also das sind, glaube ich, Vorbeugungsmöglichkeiten. Und mir gefällt ein Wort, was auf Deutsch klingt, das immer so ein bisschen komisch, Demut. Im Englischen gibt es ganze Forschungsbereiche, die sich mit dem Thema Humility im Führungsverhalten beschäftigen. Absolut faszinierend, Untersuchungen über amerikanische Konzerne, die über Jahrzehnte erfolgreich laufen. Warum? Weil sie eine Führung haben, die sich dem Prinzip der Humility, ja, verschrieben hat. Was bedeutet Erfolge, das war das Team, Misserfolge, ich nehme es auf mich. Ja, das bedeutet Humility. Und wenn man das lebt, kommt man, glaube ich, viel, viel weiter und kommt man gar nicht in die Versuchung, die eigene Verantwortung als Macht, als Durchsetzungsstärke zu definieren.
Sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank auch für den Blick über den großen Teich. Ich würde zum Abschluss gerne mit Ihnen mal in die Zukunft blicken. Welche Art von Führung braucht denn die Sozialwirtschaft, die Sozialbranche in Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit? Was kommt da auf uns zu und was heißt das für das Thema Führung und Leadership?
Ja, das ist jetzt die 100-Millionen-Dollar-Frage, was für eine Führung wir brauchen in einer Zeit, die von dem, was jetzt, glaube ich, zu einem Wort geworden ist, das inzwischen jeder kennt, von VUCA geprägt ist, von der Volatilität, von Ambiguität, von Unsicherheiten. Aber ich glaube, dass ein Führungsstil, der von oben herab meint, er könnte jetzt in einer 10-Jahres-Strategie festlegen, so sind unsere Ziele und da wollen wir hin und jetzt richten wir alles drauf aus. Ich glaube, es wird einfach scheitern, schlicht an den Rahmenbedingungen. Ja, so. Wir sehen so ungefähr, wie sich die Rahmenbedingungen gerade wieder verschlechtern, ne, so. Aber wir wissen nicht genau wie und wann und wo genau und wo sich vielleicht auch Räume auftun. Deswegen ist das Stichwort Agilität und New Work. Wir haben das übrigens für uns ein bisschen umdefiniert, weil unsere Mitarbeitenden auch es nicht so gerne mögen, wenn so viele englische Wörter durch die Gegend fliegen. Wir haben das definiert als selbstbestimmtes Arbeiten in gemeinsamer Verantwortung. Und das bedeutet, da, wo ich unsicher bin, Unsicherheit wahrnehme und wo ich weiß, das kann ich jetzt hier vielleicht nicht alleine entscheiden, weil wenn ich das Problem habe, hat es vielleicht auch jemand anders, gehe ich in die Gemeinsamkeit und gucke, wie kann ich eine gemeinsame Lösung, die fürs ganze Unternehmen sinnvoll ist, eigentlich herbeiführen. Ja, aber das, was ich alleine entscheiden kann, entscheide ich alleine. Und ich glaube, das ist ein hoher, hehrer Anspruch, aber ein Unternehmen und eine Organisation dort hin zu entwickeln, ja, und Menschen dieses Rückgrat auch zu geben. Das schützt auch vor Autoritätsgläubigkeit und Hörigkeit und vor Anfälligkeit gegen autoritäre Strukturen. Das ist eigentlich das, was wir machen müssen und was ehrlich gesagt auch unsere Verantwortung zum Erhalt dieser Demokratie ist.
Herzlichen Dank für diese, ja, beseelte Schlussantwort und auch für dieses Weiten nochmal auf die gesellschaftliche Perspektive der Demokratie. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Impulse an Sie, Frau Dr. Überscher.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von ConTalk, ich hoffe, Sie konnten genauso viel mitnehmen und inspirierende Anregungen wahrnehmen von Frau Dr. Überscher. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt ConTalk, Menschen die Zukunft gestalten im Leadership. ConTalk.